bin direkt ein paar Straßen zu weit gelaufen, weil das so lustig aussah, wie vor mir dieses Kind diesen Plastikbuggy hinter sich hergezogen hat über dieses Kopfsteinpflaster und bei jedem Pflasterstein ist die kleine Puppe in dem Wagen einmal nach oben gehüpft und dieses Geräusch hat mich so erinnert an, keine Ahnung, Kindertage. Und wenn ich jetzt daran denke, wie das war, wie die Sonne da schien, wie ich dieses Haus gesucht habe, dann kommt mir das vor, als wäre das schon ja, Jahre her. Dabei sind es erst ein paar Wochen. Also das heutige Interview, das ich bei Katrin Holzmann und mit Katrin aufgenommen habe, das ist lange entstanden, bevor wir alle zu Hause eingeschlossen waren oder bevor wir alle entschieden haben, zu Hause zu bleiben. Und ich will heute gar nicht so viel verraten, weil es eins dieser Interviews ist, die ungefähr so nach der Hälfte nochmal einen ganz anderen Dreh kriegen, wo nochmal ein anderes Thema hochkommt, wo wir nochmal in die Tiefe gehen und wo ich auch nochmal viel gelernt habe. Und ja, ich glaube, das hat Potenzial, bei der einen oder anderen den Horizont ein bisschen zu erweitern. Es geht jedenfalls ums Anderssein, ums Angenommensein, genauso wie man anders ist. Es geht ums Selbermachen und ums Programmieren und warum das ziemlich ähnlich ist. Es geht um dieses Internet und was es einem Gutes tun kann. Und ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Es ist ein wunderschöner, sonniger Tag gewesen, so einer, wie wir sie jetzt gerade eben auch manchmal haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Katrin Holzmann und ganz viel Spaß bei einer knappen Stunde einfach mal in eine andere Welt eintauchen.
Hallo!
Ich bin heute in Berlin und sitze Katrin Holzmann gegenüber. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich gucke mich hier um und habe ein paar Hinweise darauf. Also ich bezeichne mich in einigen Bereichen als Nerd. Ist das ein Begriff, den du auch für dich wählen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe den auch nicht negativ. Es gibt ja Menschen, die sehen den negativ, aber doch, das ist definitiv und das ist so. Unsere kleine Nerd-Höhle. Ich habe, als ich hier eingezogen bin, habe ich das die Nerd-Villa getauft.
Sehr gut. willst du vielleicht mal erzählen? Ja, wo fangen wir an? Was ist gerade, wenn, als ich gesagt habe, ich komme zum Interview und es geht um dich und um deine Leidenschaft, was kam dir zuerst in den Sinn?
Ja, um mich und meine Leidenschaft. Es gibt so zwei wichtige Dinge in meinem Leben. Und die haben irgendwie auch ein bisschen was miteinander zu tun, aber irgendwie möglicherweise auf den ersten Blick gar nicht. Also das eine, das ist das Selbermachen von Dingen, von Kleidung, von Accessoires, Möbeln, alles Mögliche. Und das andere ist das Programmieren. Das sind zwei verschiedene Arten von Kreativität, meiner Meinung nach. Und ich finde, die ergänzen sich und sind so das, was so mich und meinen Alltag am allermeisten prägt. Das Programmieren, also ich habe Informatik studiert und nach dem Studium habe ich dann mich nach Berlin gezogen, weil für mich, die eben aus einer Kleinstadt kommt, war Berlin immer so ein bisschen so ein Traum. Also ich hatte während dem Studium Berlin zweimal besucht. Einmal reiner Urlaub und einmal war es dann schon ein bisschen ein größerer Schritt. Da habe ich mein Praxissemester in Berlin gemacht. Und da war es dann endgültig für mich geschehen und war dann so verliebt in die Stadt und habe gesagt, so, okay, da musst du hin. Und da musst du bleiben. Und habe mir dann eine Stelle in Berlin gesucht. Das hat auch super schnell geklappt. Und bin dann mit Sack und Pack umgezogen und habe den Schritt auch nicht eine Sekunde seitdem bereut. Bin super glücklich hier und möchte auch nicht mehr weg so. Und wie das jetzt alles mit dem DIY und dem Selbermachen zusammenhängt, ist, da müssen wir ganz früh anfangen in meiner Kindheit.
Das ist super.
Also ich komme schon aus einer Familie, wo viel selber gemacht worden ist. Also meine Eltern sind beide so Bastler und Werkelmenschen. Mein Vater ist Motorradmechaniker und hat auch immer gerne an Sachen rumgeschraubt. Und meine Mutter ist Näherin und auch sehr kreativer Mensch. Und dann haben wir zu Hause immer gebastelt. Und das war so immer mein Hobby. Und dann so mit 12, 13 habe ich das Internet entdeckt. Ja. Und da bin ich dann auf Menschen gestoßen in diesem Internet. Also das gab damals schon Sachen wie Foren, Internetforen, wo man sich mit anderen Menschen austauschen konnte.
Und ICQ.
Ja, also die gibt es auch heute noch. Mhm. Ne? Es ist, ja, Facebook und Instagram und Twitter, das hat uns alles so in unserer Kommunikation vielleicht ein bisschen verändert, aber der Wunsch war schon immer da und das war vielleicht so ein Forum, ist ein bisschen linearer, würde ich sagen. Genau, und in diesem Forum geht es, also dieses Forum gibt es auch heute noch, in diesem Forum geht es auch um das Selbermachen von Dingen. Und der spannende Aspekt dabei ist, dass es vor allem um alternative Kleidungsstile ging. Und auch heute noch so ist. Weil so das erste Klischee, wenn man sagt, so ja, ich stricke und nähe gerne, dann hat man immer so diese, das Hausmütterchen oder so die Öko-Tante.
Mit den selbstgestrickten Socken, ja, mit dem Birkenstock.
Genau, genau, hat man da so im Sinn. Aber das ist definitiv ein Forum und eine Community aus der Ecke Punk, Gothic, sowas, und dann sammeln sich da halt auch noch andere lustige Leute an, unter anderem dann halt auch Cosplayer, also Menschen, die sich wie Charaktere aus Computerspielen oder Filmen oder Serien verkleiden und diese Charaktere darstellen möchten. Oder dann Live-Rollenspieler, also die dann selber Waffen bauen aus Schaumstoff und hast du nicht gesehen. Und dann lustigerweise auch wieder Menschen, die mit Elektronik bauen. Also es gibt zum einen große Fraktionen von Menschen, die sehr gerne Sachen mit Licht bastelt. Also die machen beleuchtete Schränke, Tische, Stühle, keine Ahnung. Und du kannst sogar Kleidung beleuchten. Also es gibt annähbare LEDs und so kannst du dann quasi aus einer, ja, normalen Jacke eine Jacke machen, die nachts ein Warnblinklicht für dich macht, damit man dich besser sieht.
Kann hilfreich sein.
Oder das deine eigene Disco.
Ja, ja, beides nett.
Ja, genau. Und das war ein sehr interessanter Pott von Menschen und es hat mich definitiv sehr viel begleitet in meinen Teenagerjahren und vielleicht auch sehr stark geprägt, weil das war halt, wie gesagt, ein sehr alternatives, links orientiertes Publikum da. Und so kommt man dann halt auch viel mit solchen Ideen in Kontakt. Und weil so das Selbermachen ist ja auch ein Teil von der linken Idee und dieser ganzen grünen Öko-Bewegung geht es ja auch darum, dass man Dinge selbst erschafft. Und den Rückschluss zur Informatik ist dann wieder, dass ich über dieses Forum eine Frau kennengelernt habe. Ihr Internetname ist Linse und die ist ein bisschen älter als ich und die hat damals Bioinformatik studiert. Ich fand das total faszinierend. Und eben, sie hat auch solche Hardware-Projekte gemacht mit Licht und Leuchten. Und ich habe mich dann, ja, sehr fasziniert damit beschäftigt dann auch. Und dann dachte ich so, naja, das könntest du vielleicht auch machen, so Informatik. Weil jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der das alles auch so ein bisschen beeinflusst hat, warum ich eigentlich die ganze Zeit im Internet hing und hänge. Und mir Freunde im Internet gesucht habe. Es ist nämlich so, das ist jetzt vielleicht rein audiomäßig nicht festzustellen, aber ich bin kleinwüchsig. Also ich habe eine Krankheit, die heißt Glasknochenkrankheit. Mhm. Und eins der, sagen wir mal, Symptome dieser Krankheit ist, dass ich 1,20 Meter groß bin. Und ja, wie so viele Menschen, die nicht der Norm entsprechen, bedeutet das halt auch oft, dass man ausgegrenzt wird. Vor allem als Kind wahrscheinlich weniger, aber als man dann halt so ja ins Teenageralter kam, wurde es dann auf einmal wichtiger, wer man war, wie man ausgesehen hat und so weiter. Und irgendwie bin ich da dann so hinten runtergefallen. Und ja, und deswegen habe ich dann meine Zeit so am Computer verbracht und da Menschen gesucht, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin und wie ich anders war. Und das war dann halt so mein Platz. Und viele Menschen, die ich über dieses Forum kennengelernt habe, habe ich im Laufe der letzten 10, 15 Jahre dann auch wirklich jetzt schon im echten Leben kennengelernt. Und meine beste Freundin hier in Berlin, die kenne ich auch über dieses Forum. Und das hat mir auch sehr geholfen, hier in Berlin Fuß zu fassen, als ich umgezogen bin. Ja, und dann wieder dieser Berufswunsch der Informatik und so, weil das halt auch was ist, das ich kann. Also das war immer so, gerade dann eben, als es so in die 9., 10. Klasse ging und man dann anfing mit, okay, was macht man denn eigentlich so, wenn die Schule fertig ist? Ja, man hatte dann irgendwie so einen gewissen Druck auch mitbekommen, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Und dann war immer meine Sache so, okay, und was kann ich denn eigentlich tun?
Was kann ich denn machen? Ne? Nicht genau. Nur, was will ich, sondern da ist dann auf einmal auch eine Einschränkung. Ja.
Genau. Also es ist nicht so wie, ja, jemand, der jetzt eben nicht diese Einschränkungen hat wie ich, der sich einfach so sagt, okay, ich gehe jetzt meiner größten Leidenschaft nach und mach das, sondern...
Bei der Industriekletterer.
Genau.
Ne? Das wäre jetzt schwierig geworden.
Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und da habe ich dann halt so gedacht, ja, Informatik, das kannst du machen. Programmieren, das kannst du lernen. Und habe mich damals auch schon sehr für Computer auch interessiert. Wie gesagt, ich war ja auch viel im Internet unterwegs und so meine Neugier hat mich dann angetrieben, wie funktioniert denn eigentlich dieses Internet und wie macht man das? Und habe dann angefangen, mir selber Programmieren beizubringen. Also jetzt hier halt Webseiten programmieren. Das war wahrscheinlich nicht so das Wunderbarste oder das Beste oder das Schönste, aber so habe ich angefangen und mich dann eben dafür entschieden und gesagt, okay, das möchte ich machen, das finde ich toll, das kann ich machen, das will ich machen, das macht mir Spaß. Es ist was Kreatives, weil mir das schon auch wichtig war. Und es ist auch was, wo ich direkt was sehe. Also ich mache ja vor allem Frontend, also den sichtbaren Teil von Webseiten. Und das kann man ja von all diesen Programmiersachen am schnellsten sehen. Also wenn ich jetzt eine Webseite baue, dann schreibe ich einen Text und dann sehe ich, dass das funktioniert. Und das fand ich total faszinierend und ganz toll. Und und deswegen habe ich dann diesen Weg eingeschlagen. Also es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Das war jetzt ein sehr schöner Schnelldurchlauf, der ganz viel zusammengeführt hat, was tatsächlich von außen nicht zusammenpasst. Vielleicht im ersten Schritt, ne? Also wenn man so denkt an dieses selber machen, aber ja, es geht bei beidem bei dir darum, dass du was tatsächlich machst, dass du was schaffst ja am Ende. Und empfohlen worden bist du mir tatsächlich, oder jemand hat dich vorgeschlagen, Laura hat dich vorgeschlagen, weil sie gesagt hat, Katrin macht die fantastischsten Kostüme. Was machst du denn für welche?
Naja, also so richtig Kostüme sind das gar nicht. Also ein Kostüm wäre ja, wenn ich jemand anderes sein wollen würde. Also zumindest für mich. Natürlich, es gibt Arbeitskostüme, also ne, hier das klassische Anzugkostüm, Laser-Teil. Nennt man ja auch Kostüm.
Stimmt.
Aber es das heißt halt auch Kostüm, weil es in einem besonderen...
Wenn man auch da jemand anderes sein will.
Genau, man möchte die Business-Seite von einem
so
sein.
Ist es, genau.
Und von daher ist Kostüm vielleicht ein bisschen ein schwammiger Begriff dafür. Mhm. So im Freundeskreis nennen wir das gerne Outfits.
Outfits?
Genau, und das ist eben mit Teil von diesem ganzen alternatives DIY-Forum, Ding, weil ich eben mich schon so als Teil dieser alternativen Szene sehe und deswegen auch auf diese Veranstaltungen gehe. Und ein Teil davon ist, dass man halt diese Veranstaltung benutzt, einfach mal so richtig aus sich rauszugehen. Dass man quasi sagt so, okay, hier Welt, hallo, da bin ich und jetzt guck mich an und so möchte ich sein. Weil in seinem Alltag ist man ja meistens eher praktikabel, würde ich sagen. Ne? Dann verbringt man nicht 2 Stunden im Badezimmer, um sich perfekt Instagram-ready zu schminken, sondern macht halt seine Tagescreme drauf und gut ist. Ne? Und auf diesen Festivals, also das gibt mehrere große Festivals in Deutschland und mit Freunden, meinen Freunden fahren wir meistens auf das sogenannte Wave Gothic Treffen. Und dann gibt es noch ein anderes großes Festival, das heißt das Mira Luna. Und das sind vor allem Musikfestivals. Aber über die Jahre sind wir halt sehr groß gewachsen und es ist halt auch wirklich ein Treffen. Also bei Wave Gothic Treffen ist das ja schon mit dem Namen.
Ist das in Leipzig oder irgendwo? Ist das in Leipzig?
Genau, das ist in Leipzig.
Ah, okay, dann weiß ich sogar, was du meinst. Das ist aber so das Treffen in Deutschland eigentlich, ne?
Ja, das ist somit das Größte. Ich glaube sogar europaweit. Also ich weiß, dass auch einige Leute aus den USA und sonst woher wirklich extra für dieses Festival, für dieses Event nach Leipzig kommen. Und das sind, also alle, die es nicht kennen, das sind halt 4 Tage Festival. Und das ist jetzt nicht, wie man sich so ein typisches Sommerfestival vorstellt, auf so einer matschigen Wiese, sondern das sind über ganz Leipzig verteilt in diversen Spielstätten, also da von der normalen Konzert- und Musiklocation zu klassischem Konzertsaal und Lesungen gibt's auch und Tänze und Stricktreffen und Führungen und also es ist halt so ein komplettes kulturelles Programm. Und ein Teil davon ist halt wirklich auch, dass man da mal so richtig aus sich rauskommen kann. Und dafür mache ich diese Kostüme oder Outfits. Und da geht's, das gibt immer verschiedene Inspirationsquellen dafür für mich. Verschiedene Stile, die ich mag, oder Ideen, also so meine Lieblingsstilinspiration ist einmal so das Neo-Viktorianische. Also die viktorianische Silhouette ist ja so eher schmale Taille und ausladender Hintern, so die klassische. Und ich finde das halt schön, also es gefällt mir von der Ästhetik her, aber dann halt so ein bisschen für mich abgewandelt, also dann was Neues hinzu, also jetzt zum Beispiel kein bodenlanges Kleid, sondern ein kurzes. Und so verschiedene andere Elemente mit rein, zum Beispiel Steampunk, das ist ja auch so eine Literaturgeschichte, aber eben auch Kleidungsstil geworden, was ja eben auch in so einem Alternativ-Paralleluniversum spielen soll. Was mir dann auch sehr gut gefällt, sind so ich will jetzt nicht Cyber sagen, aber es ist wohl Cyber. Cyberpunk, also was ja auch eigentlich eine literarische Stilrichtung mal war. Aber gibt ja auch diverse Filme, sei es jetzt so was wie Matrix oder die haben ja auch so einen bestimmten Stil, der so auch so ein bisschen dunkel ist und aber halt, Punk einfach und ein bisschen so aus sich rauskommen. Und das sind halt so Stile, die gefallen mir sehr, aber das ist halt nichts, was man so alltäglich anziehen würde. Zum einen, weil
und was man auch nicht von der Stange findet. Das kannst du ja nirgends kaufen.
Teilweise oder schon, aber gerade als ich damit angefangen habe, nicht so wirklich. Und vor allem hatte ich damals auch noch gar kein Geld, ne? Man war ja armer Schüler, armer Student. Und dann möchte man halt so möglichst günstig ein schönes Outfit haben. Und da ist selber machen natürlich ein Teil davon. Aber auch dann wieder individuell. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie was mir kaufe, ist es oft so, dass ich das weiter für mich individualisiere, also dass ich dann das noch abändere und umnähe, umschneidere oder noch andere Teile dazu mache. Also meist ist so ein Outfit wirklich über die Jahre gewachsen. Also das haben mich schon Leute gefragt, wie lange sitzt du denn an sowas? Und ich so, ja, alles zwischen 2 Stunden und 2 Jahren. Weil so ein Teil, das entwickelt sich immer weiter. Also es fängt meistens an mit irgendeinem Teil, das ich habe, das ich toll finde, das ich mir nähe oder das ich irgendwo kaufe oder sehe. Und dann fange ich an, mir eben so eine Outfit-Idee darum rumzubasteln. Und manche haben dann schon auch so eine kleine Charakterisierung, so eine kleine Geschichte. Also ich habe zum Beispiel ein sehr piratenmäßiges Outfit. Und da war dann die Idee, okay, das ist jetzt die Kapitänin eines Piratenluftschiffs. So, und dann folgte da dann ein Teil auf das andere und dann hatte ich da aus dem Kostümverkauf der Komischen Oper in Berlin einen Piratenhut gefunden, für den ich dann noch einen extra Kopfschmuck gebastelt habe. Oder da habe ich irgendwo ja einen Kragen mit so Federn und dann habe ich dazu mir ein Mantelkleid genäht und solche Sachen, ja.
Spannend.
Ja. Ja, und aber es geht mir jetzt nicht darum, jemand anderes zu sein, sondern es ist immer, ich bin das mit mehr Glitzer.
Ich bin das mit mehr Glitzer, das ist ein schöner Satz. Ich glaube, wir müssen für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was Gothic ist,
ja.
Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Steampunk und so Sachen im Detail definieren. Da können wir einfach die wahrscheinlich mal gute Wikipedia-Artikel dazu machen. Genau. Aber meine Mama hört zum Beispiel auch den Podcast ja. Und ich wüsste nicht, ob meine Mama wüsste, was Gothic ist.
Okay, also Gothic oder Grufti sagt man früher gerne mal. Das ist ja eben eine Subkultur, die wird gerne mit der Farbe Schwarz assoziiert. Aber wenn man sich eine Weile mit der Szene beschäftigt, dann merkt man schnell, das kann man nicht so leicht charakterisieren. Also die ist eine Szene, die von vielen verschiedenen anderen Szenen wieder beeinflusst wurde, also viel eben aus dem Punk, von daher auch sehr viel eben, ja, linkspolitisch, aber Gothic sieht sich jetzt, glaube ich, selber nicht als eine politische Richtung. Und es geht zum einen viel um Ästhetik, würde ich sagen, also das mit den Outfits und Kostümen, das ist ja sehr gang und gäbe, ich bin ja nicht die Einzige, die so rumläuft. Und andere zelebrieren das noch sehr, sehr viel mehr als ich. Dann ist es auch Musik, Musikrichtung, das ist eher düstere Musik teilweise, viel gitarrenlastig, aber auch elektronisch, also ne, es ist ganz verschiedene Spektren und Individualität und Toleranz sind so zwei Begriffe, die man auch gerne dafür mit einnimmt und ja, so ein bisschen auch die Faszination fürs Morbide. Dass man sich halt auch mit Tabus und Themen beschäftigt, wo andere vielleicht sagen, ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Und da sagt man, okay, es gibt jetzt hier keine Tabus, wir werden auch über Tod und Vergehen sprechen und uns auch damit beschäftigen. So. Also möglicherweise kriegen wir jetzt Drohbriefe von Leuten, dass ich irgendwas falsch erzählt habe oder
nicht erwähnt habe. Ergänzend kommentieren und dann nehmen wir das mit auf und dann lernen wir alle noch was dazu.
Genau, so aber also ich denke, was jetzt vielleicht rausgekommen ist, es gibt nicht das eine Gothic, sondern da hat jeder so ein bisschen seine oder ihre eigene Interpretation. Und aber für mich war das Verbindende wirklich, dass man mehr so akzeptiert wird, wie man ist.
Das war für mich das Verbindende. Ich habe sehr das Gefühl, dass du dich dort sehr angenommen fühlst.
Ja.
Ohne, also und da, so erlebe ich diese Bewegung auch, dass es eine Gemeinschaft gibt und auch eine erkennbare Zugehörigkeit. Ich glaube, gerade durch das Schwarz vielleicht und vielleicht auch durch geteilten Musikgeschmack. Wobei auch da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Richtungen. Und trotzdem erlebe ich gerade die Bewegung als sehr, ja, vielfältig und sehr, sehr offen. Du hast jetzt Toleranz als Wort benutzt. Und ja, sehr, sehr freundlich, ne? So, und auch überhaupt nicht, ja, also ich finde schon, dass man da gut dazugehören kann. Und ich habe das Gefühl, das war für dich auch relativ schnell klar, dass du dazugehörst.
Ja.
War das schon im Internet so?
Ja, doch, ja. Also ich meine, das hat sich jetzt schon auch so ein bisschen verändert für mich, einfach weil man älter geworden ist und vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel auf Partys geht oder so, aber ich würde das definitiv noch als Teil von mir und meinem Leben bezeichnen.
Mhm. Ja. Und das, also wenn ich da nochmal an den Anfang zurückgehe, du hast dann als du Jugendliche warst, so das Internet für dich entdeckt.
Ja.
Und wie, also du kamst dann auf einen, also war zuerst das DIY da oder zuerst das Forum, über das du dann drauf gekommen bist, das zu machen?
Erst das DIY. Also weil ich über dieses selber machen in dieses Forum gekommen bin, weil dieses Forum, da waren Anleitungen für bestimmte Kleidungsstücke, für Korsetts und ja, eben alternative Kleidungsstücke. Diese schwarzen Samtkleider waren damals ganz furchtbar in. Ich wollte sowas auch haben. Und ich weiß noch, ich habe dann ein Oberteil genäht, das war so aus schwarzem Pannesamt, das kann man heute niemandem mehr erzählen oder anziehen, aber ich war so stolz darauf, dass ich das selber gemacht habe und genäht habe, und dann habe ich das auch sehr häufig in der Schule angehabt. Das war natürlich total, ne, over the top, aber ja, und über dieses Projekt bin ich quasi auf dieses Forum gestoßen und auf diese Menschen. Und da hat sich das dann einfach noch viel mehr manifestiert.
Und wenn man dann dort ja Menschen trifft, die, du hast vorhin, glaube ich, sowas gesagt, wie jemanden, dass sie dich in deiner im Anderssein akzeptiert haben. Das also stärkt einem ja den Rücken, um vielleicht auch in der Welt, ja, wo man wegen des Andersseins, ja, aufgegrenzt wird, sozusagen den Rücken stark zu halten. Und
auf
zu
jeden
sagen,
Fall, auf jeden ich. Fall. Aber natürlich habe ich, wie so viele andere Menschen, die auch eine Behinderung haben, einfach den Vorteil, dass man uns im Internet nicht sieht. Sondern wenn ich jetzt einfach daran denke, ich habe eine sehr gute Bekannte, sie ist Tanja, und Tanja hat eine Behinderung, die unter anderem dafür sorgt, dass sie eine Sprachbehinderung hat. Sie sitzt im Rollstuhl und kann sehr schwer sprechen. Und das heißt, wenn du die auf der Straße triffst, dann würdest du, selbst wenn du ein Gespräch mit ihr anfangen wollen würdest, müsstest du wahrscheinlich sehr damit kämpfen, weil, also klar, wer sie länger kennt und ihre Art des Sprechens gelernt hat, kann sich ganz normal mit ihr unterhalten, aber das ist eine ganz, ganz große Barriere, sich mit ihr zu unterhalten. Vor allem, weil gerade wenn man sich nicht völlig, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normal artikulieren kann, ist man ja dann gerne so, ach so, die kann das nicht so gut, die ist vielleicht geistig behindert.
Ja, das wird, ne, ganz schnell, wird
ganz schnell bist du da weg.
Ja, ja, genau.
Also selbst wenn du einfach nur im Rollstuhl bist, und ich merke das ja bei mir, also ich bin meistens zu Fuß unterwegs, aber nicht immer. Ich habe auch einen Rollstuhl, zum einen, weil ich ja nicht ganz so gut zu Fuß unterwegs bin, also mir das Gehen teilweise schwer fällt, und zum anderen bin ich sehr langsam. Das ist vor allem unangenehm, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist. Die anderen haben lange Beine und machen große Schritte. Ich habe kleine Beine, also kurze Beine, mache kleine Schritte. Und dann habe ich ja Glasknochen, und da ist es dann auch ein bisschen gefährlich in größeren Gruppen. Also gerade eben auf so einem Festival wird man ja gerne mal dann übersehen, und bevor da einer über mich drüber fällt, sollen die lieber gegen den Rollstuhl treten. Und ich merke, wie sehr die Menschen mich unterschiedlich behandeln, ob ich einfach nur in diesem Rollstuhl sitze oder gehe. Das macht einfach schon einen krassen Unterschied. Also wenn ich jetzt gerade mit meinem Partner unterwegs bin, der ist durchschnittlich groß und ganz normaler Typ, und ich dann halt daneben. Und also wenn wir zu Fuß gehen, dann beschäftigen sich die Leute eher mit mir und sprechen mich an. Wenn ich im Rollstuhl bin und wir gemeinsam unterwegs sind, sprechen die Leute nur noch mit meinem Partner. Also glücklicherweise passiert uns das nicht so häufig, dass Menschen glauben, dass er mein Pfleger ist. Kenne ich aber von vielen Freunden und Bekannten, die ebenfalls im Rollstuhl sitzen, mit ihren Partnern, die nicht im Rollstuhl sitzen, unterwegs sind. Und dann kommen so Leute so, ach, sie haben aber eine nette Pflegerin.
Ja, aber sie ist heute nicht dabei.
Ja, so. Genau. Das ist die einzige Antwort, die man da geben kann. Und klar ist es nicht einfach für jemand Außenstehenden, weil das ist halt so dieser interessante Bruch in unserer Gesellschaft. Über 10% der Menschen haben eine Behinderung, aber nicht jeder Zehnte deiner Freunde hat eine.
Ja.
Und von daher ist man eben auch immer in so ein bisschen in so einer Bubble. Also ich, weil ich ja eine Person mit Behinderung bin, habe dementsprechend viele Menschen und Freunde in meinem Bekanntenkreis, die auch eine Behinderung haben. Und von daher kriegt man da einfach viel mehr mit. Und ich kann dann auch verstehen, dass jemand, der nicht so häufig Kontakt zu sowas hat, da erstmal nicht weiß, wie man da rangehen soll, ne? Da versuche ich auch immer viel Verständnis für zu haben und nicht immer mich ja verletzt zu fühlen, wenn doofe Fragen kommen, weil die kommen immer. Mm. aber ich denke halt auch, es kommt immer darauf an, mit welcher Selbstverständlichkeit man diese Frage stellt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, auch was für einen Tag man einfach hat.
Also ich meine, auch das,
du bist
auch
ja
das.
Ein Mensch mit Launen, ja, die an manchen Tagen besser und an anderen schlechter sind. Also ich freue mich immer, wenn solche Fragen, die, also manchmal glaube ich, kann man ja auch einschätzen, ob jemand tatsächlich unbedarft fragt. Ja, also ob du wirklich denkst, ja Mensch, nicht weiter gerade ausgedacht, ist halt nicht so, ne? Wenn jemand grundsätzlich einem freundlich gegenübersteht, dann freue ich mich immer, wenn solche Fragen je nach Tagesform wirklich nett beantwortet werden können, weil ich häufig denke, dann macht es vielleicht auch eher Klick. Ne? Mhm. Oder jemand denkt, ach Mist, das war blöd und verhält sich nächstes Mal anders. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch was, und deswegen bin ich eigentlich auch über dieses Podcast-Format ganz froh, weil wenn wir jetzt gewollt hätten, hätten wir deine Kleinwüchsigkeit einfach auch rauslassen können.
Ja. Ja?
Und also wenn du halt auf der Straße gehst, du kannst dieses Label nicht zu Hause lassen.
Ja.
Du hast keine Wahl.
Ja.
Und in diesem Audioformat ist es ja anders. Ja.
Ich glaube, eine von deinen anderen Interviewpartnerinnen hat mal gesagt, ich glaube, sie ist Person of Color gewesen, meinte so, du wirst zum Aktivismus gezwungen.
Genau.
Und genauso ist es, wenn man eine Person mit Behinderung ist. Also vor allem, wenn man einem die Behinderung an der Nasenspitze ansieht. Es gibt ja auch viele unsichtbare Behinderungen, die dann mit nochmal anderen Problemen zu kämpfen haben, wie, ach, du tust nur so und reiß dich doch einfach zusammen. Ne? Und da bin ich ganz froh, dass keiner zu mir sagt, ach, reiß dich doch zusammen, wenn du ein bisschen anstrengst dich, dann wächst du auch noch 10 Zentimeter. Ne?
Die gut gemeinten Ratschläge.
Ja. Genau, also davon bin ich zum Großteil gefeit, aber auf der anderen Seite kriege ich auch die volle Ladung der Diskriminierung ab. Und ich freue mich auch immer, dass jetzt gerade einfach viel mehr Aktivismus stattfindet und dass sich viele Dinge ändern, dass keine Ahnung, wir haben es jetzt geschafft, dass Tampons weniger Steuern haben. Ne? Wir sind jetzt keine, wir bluten nicht mehr aus Luxusgründen.
Das ist nicht schön.
Ja, aber oft wird eben gerade in dem ganzen Kampf für Feminismus oder für People of Color werden oft die Behinderten einfach außen vor gelassen, weil wir teilweise einfach wirklich keine Stimme haben, wenn ich jetzt, wie gesagt, an meine Freundin Tanja denke. Aber da ist dann wieder das Internet für uns da, weil im Internet, dann haben wir gleich viel Stimme. Also vielleicht auch wieder nicht, weil unsere Followerschaft natürlich wieder kleiner ist, weil es ist das Gleiche, ja, wie dass Frauen weniger Follower haben und Person of Color weniger Follower haben. Aber im Prinzip haben wir dort wirklich die gleiche Möglichkeit, und uns Gehör zu verschaffen. Und das ist auch so ein Ding, weswegen ich das Internet so wichtig finde und weswegen ich so gerne auch Webdevelopment mache, weil ich sag immer, unsere Umgebung, unsere Umwelt kann nur so, ich sag mal, accessible sein, wie die Personen das machen. Mhm. Und das ist eins der ganz großen Probleme, die wir in Startups haben.
Ja.
Dass die zum Großteil aus, ich sag mal, körperlich gesunden weißen Männern besteht. Mhm. Und das ist ja keine böse Absicht von denen, dass die irgendwas Bestimmtes machen oder nicht machen.
Ja, aber sie denken in ihrer Welt dich vielleicht
genau.
nicht mit.
Exakt. Da wird man nicht mitgedacht. Mhm. Und das heißt immer, ja, ist mit gemeint, aber eigentlich, nee, es kann ja nicht mit gemeint sein, wenn man gar nicht erst dran denkt. Und deswegen versuche ich das auch so in meiner Arbeit mit reinzumachen, dass ich in meiner Arbeit versuche, möglichst accessible Webseiten zu bauen.
Zugänglich.
Furchtbares Denglisch.
Ja, aber
zugänglich,
es ist eben Accessibility und deswegen kommt man so schnell drauf, aber zugänglich wäre das deutsche Wort.
Genau.
Ja. Wie war denn für dich der Zugang zum, also ne, du hast mit Programmiererinnen und schon einen ein Feld gefunden, was zum Glück ja auch richtig gebraucht wird. Ne?
Ja.
Das ist ja das sozusagen, es war eine sehr kluge Entscheidung, sich dafür zu entscheiden. Wie ist es dir damit ergangen? Du hast gesagt, du hast sehr schnell einen Job gefunden. Mhm. Wie ist das Arbeiten für dich in den Teams?
Also ich hatte überwiegend Glück, dass ich immer in Teams kam, in denen ich für meine Fähigkeiten eingestellt worden bin und in denen es eigentlich wenig Probleme damit gab, dass ich eine behinderte Frau bin. Hatte aber auch schon andere Teams, wo das großes Problem war von bestimmten Individuen, wo es dann auch mal richtig gekracht hat, geknallt hat, weil ich halt jemand bin, der sich das nicht gefallen lässt. Also es gibt Menschen, die nehmen das mehr so für sich und nehmen das mit nach Hause und ja, ne? Und ich bin halt jemand, wenn mir jemand, ja, irgendwas Blödes kommt, dann brülle ich halt zurück. Das ist auch ein bisschen lustig, ich bin zwar sehr klein, aber die meisten Leute können mich gar nicht übersehen. Das ist halt auch so ein Paradox in meinem Leben und möglicherweise auch einer der Gründe, warum ich so gerne mich so aufstyle und aufbrezel, weil ich denke mir so, ja, die Leute gucken eh, also sollen sie doch was zu gucken haben. Und so ist es halt auch dann in der Arbeit, so dass ich da bin und dadurch einfach durch mein Dasein schon andere Denkmuster fordere. Also schon alleine vom Arbeitgeber, der sich überlegen muss, okay, was braucht Katrin denn eigentlich, um arbeiten zu können? Ne? Also ich habe das Privileg, dass ich nicht so viel brauche, dass ich, wie gesagt, zu Fuß gehen kann, dass ich Treppen steigen kann. Das ist wirklich in Berlin mit den ganzen Industrie-Fancy-Schmancy Altbauten, die ja alle so hübsch sind mit hier Backstein und hohen Decken und hast du nicht gesehen? Ja, aber keine Aufzüge. Oder wenn ein Aufzug, dann nach einer Treppe oder hält nur auf halber Treppe. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil für mich, dass ich halt nie das publik machen muss, bevor die mich gesehen haben. Weil ich denke, das ist ein ganz großes Problem für viele Menschen mit Behinderungen, dass sie das halt schon sagen müssen, wenn sie sich bewerben, um überhaupt eingeladen werden zu können. Also zum Beispiel eine gehörlose Person kann jetzt nicht einfach ein Telefoninterview mit jemandem machen. Also müssen die das schon von vornherein sagen. Und dann gibt es dann natürlich schon so diese, oh mein Gott, das können wir gar nicht leisten, Haltung als Arbeitgeber.
Wird so jemand vielleicht gar nicht erst eingeladen.
Ja,
ja, das stimmt.
Genau. Und das gibt natürlich Gesetze, die das verhindern sollen, Antidiskriminierungsgesetz und so weiter. Aber wenn man nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, dann kann man nicht hier, ich wurde diskriminiert sagen, sondern dann weiß man es halt nicht. Ja. Und das ist so einer meiner großen Vorteile, dass ich so ein bisschen durchwuseln kann mich. Und zum anderen glaube ich, dass ich auch relativ gut bin in meinem Job.
Da bin ich mir fast sicher. Also du machst ihn zumindest mit sehr viel Leidenschaft und
ja,
du machst es total gern. Wo ist meine Frage hin? Gerade hatte ich eine Frage. Ah ja, ich erlebe dich als sehr selbstbewusst, sowohl was dich und deinen Körper und deine Schönheit angeht, als auch was deinen Job angeht, auf eine ganz angenehme Art, was dein Anderssein angeht. Woher kommt das? Ist das schon lange da? Hast du dir das entwickelt?
Das ist echt schwer zu beantworten. Also ich weiß, dass ich schon immer vorlaut war.
Das hilft.
Das hilft. Also das Interessante ist ja, ich habe mal meine Mutter gefragt, was war denn mein erstes Wort? Und meinte sie, du hattest kein erstes Wort, du hast irgendwann angefangen zu sprechen und nie wieder aufgehört. Und ich glaube, das war einfach schon immer mein Selbstverteidigungsmechanismus, dass, wie gesagt, es ist sehr einfach, mich zu übersehen, aber also mache ich es Menschen sehr schwer, mich zu übersehen. Und bin dann einfach irgendwie ich und out und laut und ja, schillernd? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sage ich immer, ich bin so ein funktionaler, introvertierter Mensch. Also wenn ich immer sage, so ja, eigentlich bin ich am liebsten zu Hause auf der Couch mit der Katze, dann glauben mir Menschen das oft nicht, weil ich so als sehr extrovertiert wahrgenommen werde. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein reiner Funktionsschalter. So, dass wenn ich möchte, dass meine Sicht der Dinge wahrgenommen wird, dann muss ich sie halt eben rausbringen. Das ist einfach so ein gewisser Zwang. Und das ist jetzt nicht super schlimm für mich. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr schlimm für andere Menschen ist. Und auch sehr schwer. Aber für mich ist das so mein Ding einfach. Also es gibt Dinge, die kann ich an mir ändern. Also ich kann versuchen, leiser zu sein, da auch mal mehr zuhören. Das sind so Sachen, die habe ich in den letzten Jahren versucht zu lernen und an mir zu arbeiten, auch die Stille zuzulassen. Aber was ich halt nicht ändern kann, ist, dass ich klein bin, dass ich nie so einen Körper haben werde, wie andere Menschen den haben. Dass ich Narben habe, dass ich, weiß ich nicht, ja, bestimmte Dinge einfach habe und das kann ich nicht ändern, also kann ich es nur akzeptieren. Und von daher kommt das, glaube ich, so. Ja. Und worum es mir halt auch geht, ist, dass ich kein Mitleid brauche. Also ich habe oft zwei verschiedene Reaktionen von Menschen, das sind so die häufigsten. Das eine ist, du bist so inspirierend. Ich bin so beeindruckt von dir, wenn ich gerade einfach nur, weiß ich nicht, bei Rewe eine Gurke kaufe. Und dann denke ich mir so, aha. Also ich weiß, für viele Menschen ist es ein großes Ding, aufzustehen und zu Rewe zu gehen und einzukaufen. Ich weiß, es ist für viele Menschen sehr schwer. Aber deswegen habe ich noch keinen Orden verdient. Ne? Mhm. Und dann andere Menschen, die dann kommen und sagen, also ich könnte das nicht. Ich so, was kannst du nicht? Ja, einfach so rausgehen. Ich so, ja, was soll ich denn machen? Ich zu Hause sitzen und weinen? Also ich kann es nicht ändern und von daher lebe ich einfach damit. Und ich habe ja auch ein ganz normales Leben. Also das ist ja auch so wieder das Paradoxe, dass ich zwar in vielen Dingen eingeschränkt bin oder ich sage auch immer gerne, ich bin ja eigentlich gar nicht behindert, ich werde überwiegend behindert. Und so geht es ja den allermeisten Menschen, die entweder im Rollstuhl sind oder eine Geh-Einschränkung haben. Ich will es wirklich nicht Behinderung sagen, weil behindert werden wir dadurch, dass Dinge nicht zugänglich sind, dass Aufzüge nicht funktionieren, dass es nicht mal einen Aufzug gibt, dass gar nicht erst gefragt wird, ob es denn notwendig wäre. Also wenn man uns schon meint, man muss uns immer extra Würste braten, dann frag doch wenigstens.
Frag wenigstens welche.
Ja.
Und ob ich vegan bin oder nicht.
Genau. So. Genau. Also lieber einmal zu viel gefragt, als die totale Abwesenheit von Möglichkeiten. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich denn?
Du warst bei den zwei Reaktionen, die du immer kriegst.
Genau.
Wir sagen, hier, ihr Orden oder sie, arme Frau, sie.
Genau. Und ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Halt mit einer speziellen Situation, aber so haben wir alle spezielle Situationen. Und jeder kann auch morgen in so eine spezielle Situation kommen. Entweder durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Ich meine, über 90% aller körperlichen Behinderungen werden erst im Laufe des Lebens gewonnen. Und das ist jetzt nichts, dass man sich jeden Tag, jede Minute vorsagen muss. Da macht man sich ja auch irre. Aber etwas, das man auch mal bedenken kann. Und dass man auch mal überlegen kann, dass es eben nicht eine Extrawurst ist, so einen Aufzug irgendwo einzubauen oder eine Rampe, sondern das ist was, das hilft vielen Menschen und vielleicht auch dir. Nicht, weil du jetzt vielleicht morgen im Rollstuhl landest oder einfach nur vielleicht, weil du gerade in Urlaub fliegen möchtest und einen großen, schweren Koffer dabei hast und auch glücklich bist, dass da eine Rampe ist. Oder eben ein Aufzug, der funktioniert.
Ja, und dann ist es, glaube ich, ne, wie du
wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich bist du am liebsten auf dem Sofa mit der Katze.
Ja.
Aber dann gibt es eben manchmal Dinge, die treiben einen mehr an und die sind wichtiger.
Ja.
Für die man dann eben das Sofa auch, ne, verlässt, wo man den Schalter anmacht und sagt, jetzt gehe ich raus. Und
genau.
Dafür stehe ich jetzt ein und heute Abend hole ich mir meine Kraft wieder auf dem Sofa.
Genau, genau. So ist das wirklich sehr häufig, ja.
Wenn du in deine Zukunft guckst, wo geht's noch hin?
Meine Zukunft.
Glaskugel.
Ja, also einen wichtigen Schritt haben wir ja jetzt erledigt, nachdem wir die Wohnung gekauft haben. Ansonsten wollte ich immer gerne noch alle Disneylands der Welt besuchen.
Oh.
Es gibt davon Tag heute 6 Stück und 3 habe ich schon.
Oh.
Ne, ich bin also Halbzeit. Ist halt die Frage, ob das noch geht. Ne? Also mit hier CO2-Ausstoß, mit Fliegen und so weiter. Es ist also ein reines Luxusproblem, das ich da habe, oder ein reiner Luxuswunsch. Aber ich liebe Freizeitparks. Ich finde das schön.
Was magst du daran so?
Also an Disneyland zum Beispiel mag ich vor allem, dass es so durchdesignt ist. Also viele finden das ja etwas, das sie abstößt, weil das alles so, sagen wir mal, fake ist. Aber ich finde das schön, weil ich weiß, da hat sich jemand Gedanken drum gemacht. Also wenn man jetzt irgendwie sich in Disneyland irgendwas anschaut, dann gibt es zum Beispiel diese Wartebereiche, bevor es dann in die eigentliche Attraktion geht. Und ich weiß, es gibt Menschen, die arbeiten nur daran, diese Wartebereiche schön zu gestalten. Und das machen die teilweise schon auch mit so Filmprops, also mit unecht gebastelten Sachen. Aber ganz viel gehen die in Antikmärkte, auf Flohmärkte, kaufen da Dinge und machen sich Gedanken, um eine Atmosphäre zu erschaffen. Und das finde ich was, das kann ich unendlich genießen. Ist für mich wie so ein bisschen Kunst, weil das einfach so was Schönes ist.
Und zu deinem Selbstmachen und Gestalten und kreativ sein.
Genau. Da haben wir es wieder, die Kreativität.
Ja.
Ja, und das finde ich total toll. Und das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, wenn ich sage, dass ich Glasknochen habe, aber ich liebe Achterbahnfahren. ich kann das auch. Also, ne, wenn es die Frage, oh, kann ich das überhaupt? Ja, das kann ich. Achterbahnen haben ja, je nachdem, wie viel G auf einen zukommt, haben die ja auch bestimmte Begrenzungen und so weiter. Und das kann man ja sich alles vorher durchlesen, dann weiß ich, okay, das kann ich noch und das kann ich nicht. Und da Freizeitparks ja vor allem auch für Familie mit Kindern und so, ist da auch genug gesorgt dafür, dass jemand mit meiner Größe auch definitiv seinen Spaß haben kann. Und das finde ich total schön. Ja.
Sehr schöne Zukunftsaussichten. Ich sehe dich da durch die Freizeitparks tummeln und die Achterbahn fahren. Vielleicht zum Abschluss, wenn du auf die Katrin zurückguckst, die damals das Internet für sich entdeckt hat und ihr würdet euch heute begegnen, was glaubst du, was du der Katrin damals sagen würdest oder umgekehrt?
Alles wird gut. Weil das war teilweise schon auch eine schwere Zeit für mich. Und gerade dieses Forum und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben mir halt Hoffnung gegeben. Und ich würde sagen, ich bin jetzt mit 33 an echt einem Punkt, wo ich sage, ich bin sehr glücklich in meinem Leben. Hab viel erreicht, vieles, von dem ich auch damals nicht gedacht hätte, dass ich es könnte. Und etwas, das ich glaube auch viele Menschen mit Behinderungen sich fragen, ist, kann ich jemals alleine wohnen? Kann ich selbstständig werden? Das ist, möchte ich auch nochmal ganz doll Danke an meine Mama sagen, falls sie sich hoffentlich diesen Podcast dann auch anhört. Weil meine Mama, die hat nie zu mir gesagt, das kannst du nicht. Nicht einmal. Es gab definitiv Dinge, die konnte ich nicht. Und da war ich dann aber immer selber auch so, dass ich das selbst einschätzen konnte. Da hat sie mir einfach vertraut, dass wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dass ich mir das überlegt habe und dass ich glaube, dass ich das kann. Und dann war sie immer meine größte Unterstützerin. Und ich denke, für sie war es schon auf einer persönlichen Ebene schwer, als ich ausgezogen bin und dann auch noch gleich noch so weit weg. Also ich komme aus Süddeutschland, aus einer Kleinstadt und das sind 600 Kilometer zwischen ihr und mir. Und das ist schon schwer, ich glaube, für jedes Elternteil das Kind ziehen zu lassen. Und ich glaube, für sie war es vielleicht ein bisschen extra schwer. Aber sie hat mir nie gesagt, dass sie das nicht gut findet, sondern sie hat mich immer voll unterstützt. Und ist auch wahnsinnig stolz auf mich. Und daher möchte ich auch ganz viel Danke an meine Mama sagen.
Es ist nicht großartig, wenn Mütter das schaffen, ihre eigene Angst nicht auf, also in deinem Fall von deiner Mama, dass sie ihre eigene Angst nicht auf dich projiziert hat, sondern das,
auf jeden Fall.
Ist schon ganz schön krass. Ja. Wahnsinn. Ja.
Also und ganz großen Respekt dafür.
Das und vor allem diese, ich finde, Mütter lieben einen oft so, so bedingungslos.
Ja.
Und das ist auch was ganz Großartiges, ja.
Ja.
Großartig. Also das ist, liebe Katrins Mama, ich kann nur sagen, ich habe gerade ihre Tochter vor mir sitzen, die übers ganze Gesicht strahlt und voller Liebe ist. Das kann man ihr im Gesicht ablesen. Offensichtlich ganz richtig gemacht.
Ah, ich glaube, jetzt werde ich auch noch rot.
Das ist nicht schlimm, wir machen hier ja kein Video. Ja, also, liebe Katrin, ich werde mir von dir noch ein bisschen abgucken, wie man gut Highlighter setzt. Du bist für mich die Queen der des Highlight-Setzens. Ich habe vorhin hatten wir es von deinem Instagram, von den Instagram-Stories, die ich bei dir liebend gerne anschaue. Wir machen noch ein paar Fotos und ich danke dir von Herzen, dass du mich heute hier begrüßt hast.
Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben und vielleicht etwas Neues gelernt haben.
Bestimmt.
Ja, dann bis bald.
Bis bald. Das war ein neues Eigenstimmig-Interview mit Katrin Holzmann und mit mir, Sarah Schäfer. Ich freue mich wie immer, dass du zugehört hast und weil Katrin so einen Spaß vor der Kamera hatte und wirklich so viele tolle Bilder entstanden sind, lohnt es sich heute ganz besonders auf eigenstimmig.de die Bilder von Katrin noch anzugucken und da haben wir auch alle Interviews verlinkt, über die wir im Interview so ein bisschen sprechen. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du eigenstimmig folgst auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook. Und in ein paar Wochen gibt es das nächste Interview für wieder ein bisschen Auszeit. Bis dahin, alles Gute und bis bald.